Was sagen wir, wenn du bereit bist?
Da rein gleich, gell?
Das soll ich jetzt sagen, oder was?
Ich soll einfach sagen, oder wie?
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Wir sind wieder zurück. Die Zwarer-Konferenz Episode 13. Nach über zweimonatiger Pause gibt's also endlich wieder einen Podcast zu Happy Bad zweiten Liga. Allerdings in etwas abgespeckter Variante. Man sieht vielleicht schon, neben mir aktuell keiner, aber da ist auch schon Harald Prattl. Servus.
Servus, Hannes.
Harald, wir sind räumlich etwas getrennt. Du bist in einer anderen Kommentatorenbox aufgrund von Corona. Müssen wir das einfach jetzt so über die Bühne bringen. Erste Frage vorweg. Was willst du uns mit deinem Schnauzer sagen?
Ich finde, schaut großartig aus, oder? Ich meine, du als großer Walter Schachner-Fan musst den auch toll finden, oder?
Ja, Walter Schachner, auch Kurt Russ, glaube ich, in den 80ern.
Stimmt,
einen ganz starken Schnauzer-Statement und natürlich auch von dir, Harald. Absolut Respekt dafür, gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, eine kurze Erklärung zur heutigen Episode. Es ist nämlich jetzt keine 0815-Ausgabe von der Zwarer-Konferenz. Es gibt keinen Edelbert darunter und es gibt auch kein Special am Ende. Wir müssen das etwas schneller alles durchmachen. Eine Kurzvariante der Zwarer-Konferenz, aber trotzdem Episode 13 und bei uns gibt es heute die 10 Erkenntnisse aus dem Liga 2 Start und ich würde sagen, wir starten gleich voll durch mit Nummer 1. Liga 2 ist, Klammer auf, nicht, Klammer zu, spannend. Wie spannend ist es wirklich im Titelkampf?
Spannender, als es noch vor kurzem ausgesehen hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der Rückstand nur mehr 5 Punkte, nachdem ja die SV Ried in der vergangenen Woche gegen den GRK verloren hat, hat Klagenfurt zugeschlagen. Zwar etwas stolprig, aber trotzdem, sie haben alle Spiele bislang gewonnen nach dem Restart und dadurch sind es eben nur mehr 5 Punkte. Aber gefühlt sind die Klagenfurter spielerisch jetzt nicht wirklich dran an der SV Ried.
Das stimmt. Stolperig übrigens finde ich ein sehr, sehr schönes Wort.
Ja. Ist mir jetzt nichts Besseres eingefallen, was du gemacht hast.
Sie überzeugen spielerisch nicht unbedingt die Klagenfurter, aber solange sie die Punkte holen, wird es ihnen egal sein. Und das ist das Wichtigste im Titelkampf, dass man die Nerven bewahrt und dass man die Punkte holt. Und das macht aus der Klagenfurt derzeit besser als die SV Ried, wobei natürlich 3 Spiele ein relativ kleines Sample sind noch.
Ja, aber sie haben gleich mal stolprig, um es nochmal zu sagen, begonnen. 3:2 gegen Kapfenberg gewonnen, da in der Schlussminute. Oka Neidin, ein sensationeller Freistoß vom Deutschtürken, der dann schlussendlich die 3 Punkte für die Klagenfurter fixiert hat. Dann dieses 2:1 gegen Blau-Weiß-Linz. Und auch gegen Glavnitz hat man sich etwas schwer getan, aber man macht eben Punkte. Und so ein wenig erinnert mich das an die WSG der Vorsaison. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so rein vom Feeling her sind das jetzt keine überragenden Spiele von Klagenfurt, aber sie machen eben die Punkte und darauf kommt es unterm Strich auch an.
Genau, die Frage ist nur, ob die SV Ried noch so viel auslässt, dass diese 5 Punkte eingeholt werden können, zumal ja auch das Torverhältnis der Rieder wesentlich besser ist. Ich glaube, um 11 Tore besser ist als das der Klagenfurter. Habe ich meine Zweifel, dass selbst wenn aus der Klagenfurt alle verbleibenden Spiele gewinnen sollte, dass sich das ausgeht.
Ja, also Ried muss natürlich auch noch ein paar Mal Punkte lassen. Wenn man so schaut, was möglicherweise für die Kärntner spricht, ist das etwas leichtere Restprogramm, also rein vom auf den ersten Blick, denn die Rieder, die müssen noch gegen Liefering ran, gegen die Juniors ran, die ganzen Derbys dann auch gegen Vorwärts Steyr und gegen Blau-Weiß Linz und natürlich auch noch gegen die Young Wireless aus Trevin. Also von dem her, da könnte schon noch einiges passieren. Mir fehlt ein wenig die Fantasie, dass Austria Klagenfurt da eben souverän jetzt die nächsten Wochen auch durchspielt. Also auch wenn Ried den ein oder anderen Unfall hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Austria Klagenfurt wirklich so souverän, ich meine, souverän waren die letzten 3 Runden nicht, dass man da wirklich auch jetzt einen Sieg nach dem anderen holen wird.
Mhm. Weil du das Restprogramm angesprochen hast, ich halte dagegen, dass die Rieder bis auf das 0:0 im ersten Duell gegen die Young Violets sonst jedes Spiel gewonnen haben gegen die Mannschaften, die jetzt noch am Programm stehen. Hat Austria Klagenfurt nicht geschafft. Die haben, glaube ich, 3-mal unentschieden gespielt. Also die Gegner dürften den Rieder schon liegen, aber du sagst schon richtig, ja, am Papier ist es natürlich schwierig. Also vor allem die Violets, Liefering und so weiter, kommen schon ein paar ganz zache Gegner. Aber ich glaube auch, dass sich das ausgehen wird für die Rieder.
Am Freitag auf jeden Fall dann das Duell in der Josko Arena gegen die Young Wilders aus der Wien. Und die Jungfeilchen, die sind auch schon unser nächstes Thema, denn die sind momentan einfach richtig on fire. In der Jahrestabelle ist die Mannschaft von Harald Suchert Nummer 1. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist da eigentlich im Laufe der Saison passiert am Verteilerkreis?
Die haben sich gefunden einfach. Ja. Es ist zwar ein bisschen absurd, weil wenn man sich's anschaut, die haben, glaube ich, was waren es, 6 Niederlagen und dann 2 Unentschieden, mit denen sie gestartet sind, also in der 9. Runde den ersten Sieg eingefahren. Aber seitdem läuft es einfach wirklich für die Mannschaft. Obwohl ja eigentlich einige Leistungsträger abhanden gekommen sind. Das ist für ein Amateure-Team eigentlich was Gutes und erfreulich, dass dann mit Manny Zakaria, mit Benny Bichler und mit dem Patrick Wimmer 2, 3 Leistungsträger jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die bei den Profis regelmäßig zum Einsatz kommen. Aber es ist einfach, die Jungen sind angekommen in der Liga und es sind viele, auf viele Schultern auch verteilt, die Last, die sie haben. Ich glaube, sie haben 17 verschiedene Torschützen schon in der Saison. Es sind schon 34 Spieler eingesetzt worden von Harald Suchert und die machen das schon richtig gut. Irgendwie, ich glaube auch, dass ihnen Jana Kavlan, der ja als Routinier bei den Profis keine Rolle spielt und da am linken Flügel bei den Amateuren spielt, dass ihnen der gut tut, dass sie da einen haben, der sie ein bisschen führt und der sie ein bisschen an der Hand nimmt, die ganz Jungen. Aber sonst wirklich starke Entwicklung bei einigen von den Kickern. Also ich denke da an Jukic, der viele Scorerpunkte sammelt, dann an Jabba Mester, der jetzt Gott sei Dank wieder fit ist und gleich einmal wieder zeigt, was für ein Riesentalent er ist. Und auch ein paar von den ganz Jungen geben regelmäßig Talentproben ab, wie Radulovic zum Beispiel, gefällt mir auf der 6 sehr gut.
Aber trotzdem, du hast es ja auch schon angesprochen, man hat die Leistungsträger, kann man eigentlich von Leistungsträgern sprechen, wenn man die ersten 8 Runden nicht gewonnen hat? es wirkt ein wenig komisch, aber trotzdem hat man eben die Spieler, die wirklich damals im Fokus waren, mit einem Zakaria, mit einem Wimmer und mit einem Benedikt Bichler hochgezogen und seitdem läuft es eigentlich bei den Jungfeilchen. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht hat man einfach auch etwas länger gebraucht, um das System von Harald Suchert anzunehmen. Er hat scheinbar auf jeden Fall die richtigen Worte und die richtigen taktischen Schlüsse schlussendlich dann auch gezogen, damit es für die Jungfeilchen richtig gut läuft. Aber es läuft ja auch sehr gut beim FC Liefering und bei den Juniors in der Jahrestabelle. Die 3 Zweier-Teams, würde ich jetzt mal sagen, unter den Top 6 und wie gesagt angeführt das Ganze von den Young Violets aus der Wien, die am Freitag dann auf die SV Gunter Matik Ried treffen, natürlich live bei Lola1.at zu sehen.
Alle 3 31 Punkte in der Tabelle, kurioserweise.
Ja, haben sie sich scheinbar abgesprochen, keine Ahnung. Aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, die jungen Wilden in Liga 2, das auch Nummer 3 unserer Erkenntnisse, nämlich Jugend forscht. Es haben ganz viele Spieler unter 18 Jahren ihr Debüt jetzt nach dem Restart gefeiert. Viele Vereine nutzen also diese Zeit auch, um die Jungen jetzt da auszutesten und da ein wenig ins kalte Wasser zu stoßen.
Und das ist sehr, sehr positiv. Also die Happy Bet 2. Liga ist eine Ausbildungsliga, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Je früher die jungen Talente da Spielpraxis sammeln, und das ist schon auf einem wirklich hohen Niveau, umso besser für sie und umso besser für ihre spätere Karriere. Und wir haben uns das angeschaut, das sind, glaube ich, insgesamt sind es 31 Spieler unter 18 Jahren, die in der Saison schon im Einsatz waren.
Wahnsinn.
Und 9 davon sind jetzt in den vergangenen 3 Runden nach der Corona-Pause eingesetzt worden. Querbeet, also von Dornbirn über die Juniors bis zum GRK, den Young Violets und Horn. Also es ist jetzt nicht nur ein Team, das da wirklich auf ganz, ganz Junge setzt. Und das sind schon einige dabei, die auch in ÖFB-Nachwuchsnationalteams spielen. Wie zum Beispiel ein Alex Michelmeier, wie ein Murim Huskovic, der jetzt bei den Young Violets gespielt hat. Und auch andere spannende Legionäre, wie zum Beispiel Reality Asemota beim GRK.
Wundervoller Name.
Großartiger Name, ja. Bin auch ein Fan. Und ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und kann man nur gut heißen, dass da so viele junge Wilde in der 2. Liga zu sehen sind.
Der Jüngste auf jeden Fall, der debütiert hat nach dem Restart, ist Martin Gricic vom FC Dornbirn. Möglicherweise ja das auch ein Indiz, wohin der Weg jetzt für den FC Dornbirn geht. Die sind ja mittlerweile so ein wenig das Farmteam von Altach aus der Bundesliga. Also da wird man auch in den kommenden Jahren auf jeden Fall auf Jugend setzen bei den Vorarlbergern.
Eine Mannschaft, weil ja die Altacher ja auch ihre Amateure auflösen.
Ja.
Und da werden sicher einige Talente künftig beim FC Dornbirn zu sehen sein. Bin gespannt.
Kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie es da weitergeht mit dem FC Dornbirn. Gespannt war man auch auf die Performance der Kapfenberger Falken, nämlich nach dem Restart, denn da hat es ja für 9 Spieler dann nicht mehr, es ist nicht mehr weitergegangen, da hat man die Verträge aufgelöst, beziehungsweise man hat sie nach der Corona-Pause, Corona-Lockdown, Pause finde ich eigentlich kein angemessenes Wort für diese Zeit, nach diesem Lockdown hat man 9 Spieler nicht mehr mitgenommen in den Kader und da gab es schon sehr viele kritische Stimmen, auch von außen, viele Vereine, Vorstände haben da gemeint und gesprochen von einer Wettbewerbsverzerrung, aber ganz ehrlich, also was Kapfenberg in den letzten 3 Spielen abgeliefert hat, das war jetzt der keine Wettbewerbsverzerrung, sondern die haben natürlich auch jetzt diese Chance genützt, viele junge Spieler da reingehaut und 3 Niederlagen. Hört sich natürlich auf den ersten Blick und nicht gut an, aber was man da vor einer Woche in Klagenfurt abgeliefert hat, also das war richtig stark.
Ja. Ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick dargestellt worden ist. Man muss ja auch sagen, das waren jetzt nicht 9 Spieler, die jede Partie in der Startelf gestanden sind und 90 Minuten am Feld gestanden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da komplett neue Mannschaft im Kapfenberg-Trikot aufläuft. Es ist ihr gutes Recht, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Dafür haben sie auch eine nette, hübsche Akademie in Kapfenberg direkt neben ihrem Stadion stehen.
Warst du letztes Jahr noch, im November?
Genau, war ich noch dort, habe ich mir angeschaut. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön, die Akademie. Kommen auch immer wieder spannende junge Spieler raus in Kapfenberg. Und noch dazu zum Thema Wettbewerbsverzerrung muss man schon noch sagen, die spielen jeweils einmal noch gegen Ried und Klagenfurt, beziehungsweise haben sie gespielt. Das heißt, ich sehe jetzt das große Wettbewerbsverzerrungsproblem jetzt auch gar nicht.
Also es geht nur um den Titelkampf und Kurt Russ hat ja auch vorab des Restarts gesagt, dass man gegen Klagenfurt und gegen Ried die Einser-Garnitur auf jeden Fall aufs Feld schicken wird und keine Experimente wagen wird. Also da hat man ja ganz klar auch gesagt, wie man in diesen 2 Spielen dann auch agieren wird. Unter der Woche hat man auch noch einen Paul Menzer, einen Matteo Horvath geschont, damit die dann gegen Ried ran konnten. Hat dann unterm Strich nicht wirklich geklappt. 0-5 das Endergebnis, aber die ersten 20, 25 Minuten haben die Falken schon sehr gut dagegen gehalten. Also das 0-5, das hört sich schlimmer an, als es schlussendlich dann auch auf dem Feld dann wirklich zu sehen war. Also von Wettbewerbsverzerrung sehe ich eigentlich auch keine Spur. Aber ja, mal schauen, wie es in den nächsten Runden auf jeden Fall weitergeht. Die Rote Laterne, die ist momentan noch in Kapfenberg. Mhm. Die sind ja mit 19 Punkten in diesen Restart reingegangen. Damals 19 Punkte auch noch auf dem Konto vom GRK. Aber da gab es Zuwachs. 4 Punkte mittlerweile drauf. Denn, das ist auch schon das nächste Thema, das Ende einer Ära. Nach 285 Tagen gab es den ersten Sieg für die Grazer Rotjacken mit dem 4-2 gegen Ried hat man ausgerechnet den Tabellenführer geschlagen und damit auch ein wenig Liga 2 wieder spannender gemacht, aber eine unfassbare Durchstrecke eigentlich.
Wahnsinn, ja. Da haben sie schon nach Gleisdorf müssen, dass das wieder funktioniert.
Generell, wir haben schon vorher darüber gesprochen, in dieser Saison 16 Vereine, aber 20 Stadien.
Genau, ja. Man kommt herum, wenn man Livestreams bei Lola 1 zur zweiten Liga schaut.
Ja, in Österreich. Die Juniors mittlerweile auch in Wels im Einsatz, der GRK in Gleisdorf, Liefering schon in Grödig unterwegs gewesen und viele vergessen, ja, vor Forest, da war doch was in Klagenfurt in der Hinrunde, da musste Austria Klagenfurt auch ausweichen ins Karawankenblickstadion, auch wenn das direkt vor dem Wörthersee-Stadion schlussendlich positioniert ist. Auch das ein eigenes Stadion und daher 20 Stadien in der laufenden Saison, mal schauen, was da noch passiert, aber ich glaube, da hat man also schon ziemlich alles aus gereizt an Stadien, was es gibt.
Ich glaube, das war es jetzt mal. Ja. Ich meine, vor allem, ja, ohne Zuschauer braucht man jetzt dann auch nicht irgendwo hingehen, weil man irgendwie ein größeres Stadion braucht für eine Meisterfeier oder irgend sowas. Also der Winter ist auch vorbei, also ich glaube auch die Schneefälle werden sich in Grenzen halten bis Saisonende.
Ich glaube auch. Aber das 4:2 des GAK gegen Ried, das war auf jeden Fall auch die erste Auswärtspleite der SV Gunter Matic Ried nach 635 Tagen, damals September 2018, ein 0:1 im Floridsdorf gegen den FAC. Seitdem hat man in der Happy Bet zweiten Liga alle Spiele ungeschlagen schlussendlich hinter sich gebracht und dann eben dieses 2:4 in Gleisdorf gegen den GAK war zugleich der erste Sieg unter Neo-Trainer Gernot Blasnecker und das ist auch schon die nächste Brücke für unsere nächste Erkenntnis. Denn Erkenntnis Nummer 5, der FAC doing FAC things. Also schon wieder ein Trainerwechsel bei den Floridsdorfern. Es will einfach keine Ruhe einkehren beim FAC. Was ist da los?
Das frage ich mich auch und das fragen sich, glaube ich, sehr, sehr viele mittlerweile. Vor allem, wie dieser Trainerwechsel da letztendlich vonstatten gegangen ist, zumindest in der öffentlichen Darstellung.
Sehr kurios.
Ja, unglücklich würde ich es nennen.
Ja, also. Gut, erklärst du das nochmal ganz kurz, also, was da passiert ist?
Du kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich da irgendwas nicht ganz richtig mehr rekapitulieren kann. Aber es war ja so, dass sie dann einen Neustart gemacht haben, also dass sie dann wieder das Kleingruppentraining aufgenommen haben und da dem Trainer irgendwie nicht Bescheid gegeben haben, dem Kollegen Handel, der hat nicht gewusst, dass wieder trainiert wird, dann war die Begründung, dass sie ihn eh nicht brauchen, weil da jetzt einmal Athletiktraining im Programm steht. Meines Wissens war es nicht ganz so. Mhm. Nichtsdestoweniger, und dann kurz darauf ist dann irgendwie doch klar geworden, dass man sich von Trainer Handel trennt.
Ja, beziehungsweise der hat auch schon unterschrieben bei Kloster Neuburg. Also der hat ja eh schon einen neuen Verein. Der Vertrag sowieso nur bis zum Ende Juni, glaube ich, wäre gelaufen. Und von dem her haben sich beide dann schlussendlich, glaube ich, einvernehmlich auch getrennt voneinander.
Ja, kann man alles in allem anders kommunizieren, denke ich.
Ja, also in
der es spricht ja nichts dagegen, dass man sich von seinem Trainer trennt. Ja. Also es ist ja im Fußball alltäglich und kann ja durchaus mal passieren. Und vor allem in Floridsdorf kann das durchaus ja mal passieren mit Saisonende, dass man drauf kommt, dass man die nächste Saison dann mit einem anderen Trainer...
Also Saisonende würde ich jetzt nicht unbedingt als Indiz sehen dafür, dass der FAC Trainer wechselt. Wir haben uns das ja angesehen. Der letzte wirklich Trainer, der länger im Amt auf der Trainerbank des FACs gesessen ist, das war Hans Klär, damals von 2011 bis 2015. Danach eine unfassbare Trainerrotation Deluxe mit Peter Backul, Thomas Flögel, Jürgen Halper, Franz Marisch, Dominik Klavoga, Thomas Seidler, Mario Handel, erste Amtshandlung, Oliver Oberhammer, Andreas Herruf, dann nochmal Mario Handel und jetzt eben Alexander Gizow interimsmäßig gemeinsam mit Lukas Fischer. 11 verschiedene Trainer seit 2015. Unfassbar.
Ich sehe dich gerade nicht, aber du hast das auswendig aufgesagt.
Ja, ich habe es natürlich auswendig aufgesagt. Das kann ich im Schlaf.
Ja, klar.
Aber jetzt natürlich die große Frage, wer wird Trainer Nummer 12? Und ich habe mir da 6 Kandidaten auf jeden Fall rausgesucht, die ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, beziehungsweise vielleicht wünsche ich sie mir auch auf der FAC Trainerbank.
Alle 6 in den nächsten 2 Jahren?
Ja, vielleicht. Ja, das könnte auch klappen. Aber ich würde jetzt einfach Namen für Namen aufsagen und du gibst mir deine Einschätzung, ob du dir das vorstellen könntest beim FAC, ja oder nein. Okay?
Gerne.
Also, erste Option, Markus Kahner.
Kennt die Liga, warum nicht, ja.
Also gut gestartet eigentlich mit dem SV Horn in dieser Saison, seitdem auf Vereinssuche. Also den könnte ich mir sehr gut bei den Wienern vorstellen. Einer, der Wien auch wie seine Westentasche kennt, Goran Djuricin, auch mittlerweile wieder auf Vereinssuche.
Ja, warum nicht, kennt die Liga.
Ja.
Kennt die Stadt, ja, durchaus möglich.
Dann ein weiterer mit Rapid-Vergangenheit, er ist eh im Verein. Peter Backhult, warum übernimmt der eigentlich nicht wieder beim FAC?
Glaube ich nicht, dass er sich das antut. Aber auch da, ja.
Wenn er nicht jetzt war, ist er sich dafür, glaubst du, zu schade? Oder?
Na, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass ihm der Job, den er jetzt beim FAC hat, eigentlich ganz gut gefällt. Aber ja, natürlich, ich meine, Peter Backhult ist eine FAC-Ikone, ich glaube, das kann man mittlerweile so sagen.
Also auf jeden Fall vielleicht wieder als Interimslösung der kommenden
Saison,
weiß, wie lange der neue Trainer dann aussieht.
Dann hätte er es eher jetzt schon gemacht, oder?
Ja. Wenn er, so im Nachhinein habe ich mir eh gedacht, wieso macht es eigentlich nicht Peter Backhold? Aber vielleicht hat man ja dann auch noch mit Alexander Gizow einen längeren Deal vor und wer weiß, was da dann schlussendlich passiert. Aber auf jeden Fall drei Kandidaten habe ich noch. Dominik Glavoga, unser Lowlines-Experte, hat auch FAC-Vergangenheit. Sein Vertrag bei Holstein Kiel U19 läuft aus. Also der wäre im Sommer auch wieder zu haben.
War ja eben auch schon beim FAC. Bin kein Freund von aufgewärmten Geschichten, aber also ich glaube, dass der Kollege Glavoga sich das durchaus vorstellen könnte, ohne jetzt ihn gefragt zu haben.
Keine aufgewärmten Geschichten, dann glaube ich, bist du auch bei meiner nächsten Option bzw. meinem Vorschlag eher dagegen. Robert Weinstapel, auch ein weiterer Lola 1 Experte, auch der hat FAC Vergangenheit, ist momentan beim Wiener Sportclub und kommentiert auch immer wieder bei uns als Experte mit in Liga 2. Der kennt die Liga auch wie seine Westentasche, der kennt den FAC.
Okay, aber der steigt dann nächstes Jahr mit dem Sportclub auf, oder?
Das ist die große Hoffnung. Also ich habe es ihm eh gesagt, dass spätestens nächstes Jahr muss das klappen. Wir wollen den Wiener Sportclub auf jeden Fall in Liga 2 sehen. Ich glaube auch, dass er im Grunde zufrieden ist beim Wiener Sportclub.
Denke ich auch, ja. Einen hast du noch, oder?
Einen habe ich noch und ich will ihn in Liga 2 sehen. Das ist auf jeden Fall eine Aktie, eine Traineraktie für die kommenden Jahre. Warum eigentlich nicht Momo Akondi? Unser Experte, Dr. Fußball in Liga 2. Ich würde es einfach gerne sehen, wie er sich da tut. Denn der hat einfach so viel Fußballwissen, so viel taktisches Fußballwissen. Ich weiß, er ist unfassbar jung, aber wieso nicht? Wieso nicht probieren beim FAC einen Momo?
Dann nur mit Oliver Lederer als Co-Trainer.
Oliver Lederer als Co-Trainer. Das wäre es auf jeden Fall. Das neue FAC-Trainergespann. Momo Akondi, Cheftrainer und daneben Oliver Lederer. Bin gespannt, was er sagt. Das müssen wir auf jeden Fall auf Twitter posten. Und bin ich jetzt schon gespannt, was dann der Momo schlussendlich von dieser Idee hält. Wir machen auf jeden Fall eine kurze Pause und sind dann wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz. Episode Nummer 13.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Worte? Ich sage fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schaue auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schaue auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 13. Unser Episodentitel heute, die neue Normalität. Und du hast es schon angekündigt, jetzt kommt ein Riesenschmäh von dir. Also komm raus damit.
Achso, nein, der kommt jetzt im Laufe unserer Unterhaltung.
Ach so,
was okay. Ist unsere nächste, ja, unsere nächste Erkenntnis?
Ja, unsere nächste Erkenntnis, leg dich nicht mit Vorwärtssteier an. Das musste auch jetzt in der letzten Woche ein Politiker in Österreich scheinbar kennenlernen. Die geballte Twitter-Kompetenz von Vorwärts Steyr. Denn Vorwärts Steyr ist auf Twitter. Das mal als erstes. Das muss mal gesagt werden. Sie sind auf jeden Fall nicht zurück, sondern sie sind endlich auf Twitter angekommen. Ganz wichtig, folgt Steyr auf Twitter, falls ihr auf Twitter seid. Und natürlich auch mir. Und natürlich auch Harald Brandl, wenn ihr das noch nicht tut. Wenn ihr wirklich über österreichischen Fußball immer up to date bleiben wollt. Aber zur Erklärung, da gab es scheinbar einen Beef. Kurz zur Erklärung, um das Ganze mal ein wenig auch den Usern verständlich zu machen. Markus Huber ist ein Journalist des Fleischmagazins und der hat scheinbar sich etwas kritisch über Sepp Schellhorn geäußert in der kommenden Ausgabe bzw. in der aktuellen Ausgabe des Fleischmagazins. Ich habe es leider nicht gelesen, ich glaube du auch nicht.
Das Fleischmagazin, nein, habe ich mir noch nicht besorgt aktuell.
Das ist das Problem. Wir wissen also nicht ganz genau, um was es da in der Kritik gegangen ist, aber
vielleicht muss man erklären, Sepp Schellhorn ist Nationalratsabgeordneter der NEOS.
Ja. Ja. Also stellvertretender Bundesvorsitzender der NEOS und der hat sich dann scheinbar auf diesen Artikel auch etwas gekränkt gefühlt und hat dann auf Twitter Folgendes getwittert. Manche stehen halt gerne auf Verlierer wie Vorwärts Steyr oder VSV. Gut, dass der mit V aus der Politik bedeutungslos geworden ist und hat dann eben Markus Huber schlussendlich auch verlinkt, der in seiner Beschreibung auf Twitter eben auch kein Hehl draus macht, dass er Sympathisant vom Vorwärtssteier und vom VSV ist. Und danach hat Vorwärtssteier gleich mal reagiert, hat geantwortet mit: Diese Unterhaltung ist weit unter unserem Niveau. Aus dem Nichts aus kleine, hart arbeitende Vereine hinzuhauen, ist nicht nur für einen Politiker ein absolutes No-Go. Und zum Beispiel ein Christian Sterer hat geschrieben: Sag mal, geht's? Wer etwas gegen Vorwärtssteier sagt, hat völlig die Kontrolle über sein Leben verloren.
Genau, und ich glaube, man muss da einfach, und das ist auch, sehe ich auch unsere Funktion als Zwarer-Konferenz, wir sollten da einfach vermitteln, finde ich, oder?
Ja, vielleicht ein Come Together.
Also ich habe da einen guten Vorschlag. Ich glaube, wie sich der Kollege Sepp Schellhorn entschuldigen könnte bei Vorwärtssteier. Wie du sicher weißt, Sepp Schellhorn ist ja Hotelier und hat der Seehof in Goldegg gehört ihm. Und das sind zwar, glaube ich, 70 Kilometer von Salzburg entfernt, aber beim nächsten Auswärtsspiel von Vorwärtssteier gegen Liefering könnte er ja die Kollegen aus Steyr, die Mannschaft, für eine Nacht in seinem Seehof unterbringen, oder?
Als das kleine Entschuldigung.
Also, oder zumindest ein Essen wäre drin.
Ja, das finde ich gut. Also, Nachricht an Sepp Schellhorn, vielleicht ja beim nächsten Spiel dann von Steyr beim FC Liefering einfach mal einquartieren, die Mannschaft auf Vorwärts. Er hat sich dann eh auch entschuldigt, das sei natürlich auch gesagt, hat das versucht zu relativieren, aber der erste Tweet, der hat eben wehgetan, aber die Community von Steyr dann gleich mal geballt hinter dieser Mannschaft gestanden, hat mir sehr gut gefallen, aber es war ein richtiger Twitter-Beef auf jeden Fall. Und einen Beef hat es auch am vergangenen Wochenende gegeben zwischen die Young Wireless Austria Wien und den FC Liefering. Das ist unser nächstes Thema. Was war denn da schon wieder los? Der FC Liefering ist einfach vogelwild.
Wahnsinn. Also ich war gestern zu Hause und habe mir das Spiel daheim angeschaut. Und für mich war die Partie eigentlich erledigt in dem Moment, in dem Gianna Calfan den Elfer da reinschießt in der Nachspielzeit zum 2:0. War eigentlich auch für alle anderen erledigt. Nur der Kollege Orosch hat dem Herrn Calfan, ich sage mal, zu vehement zum Tor gratuliert. Kann man das so sagen?
Aber woher kommt diese Wut? Also da muss ja irgendwas vorher passiert sein. Ich habe jetzt nicht die 90 Minuten gesehen, du schon. Und du hast jetzt auch nichts wirklich ausmachen können,
warum es da zu diesem Konflikt gekommen ist. Ich verstehe, dass sich die Lieferinger ärgern. Sie haben einige Chancen gehabt. Über den Elfmeter kann man wahrscheinlich streiten, ob es wirklich einer war. Aber sei es wie sei, im Endeffekt hat er den Elfer gegeben und die Partie war zu Ende mit dem Tor. Also da ist ja nichts mehr passiert. Da stellt man sich hin zur Ermittlerflagge, lässt den Schiedsrichter an- und abpfeifen und fährt nach Hause im schönen Mannschaftsbus des FC Liefering. Aber die junge Truppe des FC Liefering brennt für ihre Aufgabe in der zweiten Liga. Und
also, 9 Platzverweise in dieser Saison. 9 Platzverweise in einer Saison. Und wir haben Spieltag Nummer 22. Also die sind auf dem Weg, glaube ich, einen All-Time-Rekord aufzustellen. Kapfen wir, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal mit 9 Platzverweisen. Aber Liefering, die Jungbullen, sind drauf und dran, da einen Negativrekord aufzustellen. Und man muss natürlich auch sagen, es hat keine rote Karte gegeben für Orosch, sondern Gelbrot für Kavlan.
Genau, kurioserweise haben Orosch und Kavlan, dass Kavlan nach dieser Aktion dann nicht einfach weitergeht, war irgendwie auch klar. Haben Orosch und Kavlan dann beide gelb gesehen und es war halt Kavlans zweite Gelbe. Der steht jetzt beim Auswärtsspiel gegen Ried, was auch eher ungut ist für die Jungfeilchen. Aber ja, du sprichst es an, 9 Ausschlüsse. Ich glaube, die nächsten besten Teams haben 6 derzeit am Konto. Mit Bocconi und Wallison gibt es 2 Spieler beim FC Liefering, die schon jeweils 2-mal früher unter die Dusche mussten. Ich habe während des Lockdowns auch mit Fabio Ingolic telefoniert, der Co-Trainer der Lieferinger. Der hat mir erzählt, sie haben das im Winter schon noch sehr, sehr thematisiert innerhalb der Mannschaft, dieses Problem.
Ja. Er hat scheinbar keiner zugehört. Also es geht komplett gleich weiter, wie es eben schlussendlich auch geendet ist. Wir erinnern uns noch an diesen Konflikt auch gegen Amstetten. Da gab es ja auch eine unfassbare Rudelbildung. Also das ist überhaupt nicht verständlich. Damals haben wir es schon thematisiert, du hast es eigentlich auch gut erklärt, dass natürlich diese Mannschaft, diese junge Mannschaft auch extrem unter Druck steht, unter Leistungsdruck. Man will rauf, man will für Red Bull Salzburg spielen, man will diesen Liefering natürlich als Sprungbrett auch nutzen. Aber das erklärt natürlich so ein Verhalten meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Nein, man sollte sich da schon in den Griff halten haben und vor allem, was die Rudelbildung geht, an die Abstandsregeln denken ein bisschen.
Also, mal schauen, wie es da weitergeht. FC Liefering in den nächsten Wochen auch ganz besonders im Fokus von uns natürlich. Wann gibt es den nächsten Ausraster der Jungbullen? Einer, der vor dem Tor immer positiv ausrastet, ist Ronny Waldo und über den wollen wir natürlich auch noch ein wenig sprechen. Er macht dort weiter, wo er vor dem Restart, vor dem Lockdown schlussendlich aufgehört hat. 18 Tore mittlerweile in 21 Spielen, auch nach dem Lockdown bereits zweimal erfolgreich gewesen. Pokalfinale hat er sich höchstwahrscheinlich etwas anders vorgestellt, aber wohin geht die Reise für Ronny Waldo? Erste Gerüchte gibt es schon, Wacker Innsbruck sei interessiert.
Genau, der Vertrag läuft aus im Sommer, also Ronny Waldo ist ablösefrei zu haben. Ist jetzt, glaube ich, 31 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Also das wäre jetzt für ihn eigentlich der Vertrag, wo man noch einmal Geld verdienen kann. Das ist meines Wissens auch das Ziel. Es ist ja kurioserweise ist er ja bei der Agentur, bei der neu gegründeten, relativ neu gegründeten Spielerberatungsagentur von Hubert Nagel. Langjähriger aus der Lustenau Präsident, mittlerweile nicht mehr. Und was man so hört, bietet diese Agentur Ronny Waldo schon bei sehr, sehr vielen Vereinen an. Nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland. Also ich habe da auch schon von Indien und Asien und weiß Gott was gehört, dass das möglich ist. Und Hubert Nagel hat in den Vorarlberger Nachrichten noch irgendwann gesagt, es geht jetzt darum, entweder er kriegt einen Vertrag, wo er wirklich viel Geld verdient, oder er bleibt in Lustenau, weil da passt alles, da ist er in der brasilianischen Community gut verankert. Ja, mal schauen. Ich kann mir schon noch gut vorstellen, dass es irgendwo, dass sich ein Verein in Österreich findet, der Ronny Waldo mit einem gut dotierten Vertrag ausstattet. Angeblich hat der FC Wacker jetzt ein bisschen mehr Geld als noch vor ein paar Monaten.
Das ist auch eine neue Normalität in Liga 2, dass Wacker Innsbruck scheinbar jetzt dann auch in anderen Sphären auch planen kann und ja, auf jeden Fall auch ein Interessent von Ronny Waldo ist. Also,
ich sage mal so, wenn gespannt. Man aufsteigen will aus der zweiten Liga, braucht man Tore und Ronny Waldo garantiert das ja mehr oder weniger, oder?
Und das fehlt ihnen eben auch noch. Also Wacker Innsbruck sicherlich noch auf der Suche nach so einem Knipser à la Ronny Waldo. Ich weiß nicht, ob er jetzt in dieses System von Thomas Krumser reingepasst hätte, aber unter Daniel Birovka, der Trainer, der dann im Sommer ja übernehmen wird von Thomas Krumser, vielleicht passt er da einfach besser dann auch ins Offensivschema der neuen Wacker-Mannschaft. Also ich bin gespannt. Also er hat in einem Interview, glaube ich, auch erwähnt, das ist jetzt seine letzte Chance, vielleicht auch nochmal Bundesliga zu spielen. Im Endeffekt Wacker Innsbruck wäre eben wieder zweite Liga, aber mit großen Ambitionen dann in der kommenden Saison ja vielleicht auch den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. Dann wäre er eben schon 32 und dann kann er noch 2-3 Jahre vielleicht auch in der Bundesliga spielen. Könntest du dir Ronny Waldo, beziehungsweise bei welchem Bundesliga-Verein könntest du dir Ronny Waldo gut vorstellen?
Eigentlich bei fast allen kleineren Bundesliga-Vereinen, aber ich glaube, Ronny Waldo ist einfach ein Typ, der sich auch menschlich wohlfühlen muss. Also ich glaube, dass das im Ländler gut funktioniert, aber ich sage einmal zum Beispiel, wenn er für Alltag spielen müsste, bräuchte er ja nicht einmal umziehen in Wahrheit. Ja. Also ich glaube, dass das auch zum Beispiel sehr, sehr gut funktionieren würde. Und ich glaube auch, dass Ronny Waldo, so wie er seit seiner Zeit in Lustenau wieder drauf ist, in der Bundesliga schon auch genug Tore schießen kann.
Ja. Also einer, der für Tore steht und ein anderer, der für Assist steht, ist meiner Meinung nach der Mesut Özil in Liga 2. Stefan Nutz, unser weiteres Thema der Erkenntnisse aus dem Restart. Der Rieder Mittelfeldstratege erinnert mich immer mehr an den ehemaligen deutschen Nationalteamspieler. Einfach in der Art und Weise, wie er auf dem Feld sich bewegt, seine Pässe schlägt, das grenzt einfach an Genialität. Und viele werden jetzt sagen, okay, Mesut Özil, etwas negativ behaftet, steht auch immer wieder sehr in der Kritik. Aber wer so die Assists-Compilations auf YouTube von Mesut Özil sieht, der erkennt dann auch die Genialität von Mesut Özil. Seine Zahlen, also von Stefan Nutz, die sprechen auf jeden Fall für sich. 16 Torvorlagen in dieser Saison, 5 alleine nach dem Restart. Für mich ist das einfach unfassbar, wie sich der entwickelt hat im Laufe der Saison. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtiges Bestandteil dieser Rieder-Mannschaft. Und wie du sagst, das sind jetzt nicht nur 0-15 Pässe, die er spielt, sondern richtig, richtig feine Bälle. Nicht umsonst hat er sehr, sehr lange auch Bundesliga gespielt, der Stefan Nutz. Und wenn es so weitergeht, wird er sie auch wieder spielen.
Ja, vielleicht schon in ein paar Monaten dann eben in Rieder-Trikot. Trotzdem diese Parallelen zu Mesut Özil, um nochmal zu ziehen, auch die Rieder-Fans, die waren anfänglich jetzt ja nicht so überzeugt von Stefan Nutz, hat er auch ein paar Runden gebraucht, um wirklich ins System reinzupassen, hat er dann auch eine Systemumstellung gegeben bei den Riedern, wo dann auch die Stärken von Stefan Nutz noch mehr zu tragen gekommen sind. Hab mir da zwei Tweets auf jeden Fall rausgesucht, zum Beispiel von Stehplatz 12 hat auf Twitter geschrieben: Bin mittlerweile schon fast ein Nutz-Fan, nachdem ich lange überhaupt keine Idee hatte, warum man ihn geholt hat. Sein Passspiel ist schon sehr geil, kann ich nur so unterstreichen. Und auch Gerald M. Brechtinger hat geschrieben: Stefan Nutz, der Duracell-Hase unter den Assist-Gebern, wollte ihn nach seiner ersten Zeit in Ried eigentlich nicht mehr haben. Jetzt bin ich aber froh darüber. Also auch da hat sein Umdenken gegeben, auch bei der Rieder-Community. Stefan Nutz ist voll angekommen.
Und Duracell-Hase hat übrigens Mesut Özil noch nie wer genannt.
Das stimmt, aber ich glaube, das war eher Duracell-Hase unter den Assist-Gebern. Also, für mich ist jetzt der Stefan Nutz auch keiner, der über die Dynamik kommt, sondern einfach wirklich Genialität am Ball. Und wenn du diese Pässe ansiehst, jetzt am Wochenende zu Marco Grüll und auch Zuspiel im ersten Spiel nach dem Restart gegen Lafnitz, das ist einfach ein punktgenaues Zuspiel. Das erinnert so sehr an Mesut Özil. Einfach auch von seinem Bewegungsradius gefällt mir sehr gut. Und bin gespannt, was wir da in den nächsten Wochen dann auch von Stefan Nutz zu sehen bekommen. Gespannt bin ich allerdings auch auf zwei weitere Spieler. Vier Füße für ein Halleluja bei Austria Klagenfurt. Es sind zwei Spieler, die momentan den Unterschied ausmachen. Okan Aydın und Oliver Marcuz, auch die explodieren förmlich nach dem Restart.
Ja, die haben den Lockdown offenbar gut genutzt. Also Oliver Marcuz hat seinen Torriecher noch einmal poliert und hat jetzt, glaube ich, in allen drei Spielen getroffen. Es hat fünf Tore
seit dem Restart.
Aller ihren Wert. Man muss dazu sagen, natürlich sind auch Elfer dabei gewesen, aber auch die muss man mal verwandeln. Und er hat bis jetzt alle verwandelt. Ich glaube, vier Elfer waren es, glaube ich, die er verwandelt hat in der laufenden Saison. Und man muss dazu sagen, hätte noch mehr dazukommen können. Also der hat ja gegen Kapfenberg zweimal die Stange getroffen.
Genau, zweimal Aluminium gegen Kapfenberg, also von dem her und auch vor dem Tor. Da fehlt ihm manchmal noch diese letzte Entschlossenheit. Das ist ja eigentlich kein gelernter Stürmer, habe ich auch letzte Woche mit Robert Weinstapel darüber diskutiert, während dem Live-Match. Der kennt ihn ja auch noch von gemeinsamer Zeit beim FAC. Einer, der eher über den Flügel kommt, aber der eben mittlerweile immer mehr auch von Robert Michael da zentral eingesetzt wird. Denn Dario Pezzerep hat momentan Ladehemmung. Da läuft es nicht so nach Wunsch, wie er sich das vorgestellt hat, beziehungsweise wie es auch begonnen hat in dieser Saison. Aber Oliver Marcuz tritt in die Fußstapfen und erzielt momentan ganz wichtige Tore für die Mannschaft aus Kärnten.
Und löst irgendwie damit auch das Versprechen ein, das er schon vor vielen Jahren gegeben hat. Also der hat als großes Talent gegolten, nicht umsonst hat er auch im Nachwuchs der Bayern gespielt. Irgendwie hat es dann nicht mehr so recht funktioniert. Also ich kann mich erinnern, er war ja dann in St. Pölten, glaube ich, auch. Da ist er bei den Profis nicht wirklich zurechtgekommen, hat dann bei den St. Pölten Juniors gespielt. Schwer vorstellbar, wenn man den dieser Tage kicken sieht.
Ja. Er übernimmt einfach auch die Verantwortung und geht vorne weg. Gemeinsam muss man natürlich auch erwähnen, Okan Aydın, Genialität bei Freistößen, die kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Es war sein vierter direkter Freistoßtreffer in dieser Saison gegen den SV Lafnitz, schon gegen Kapfenberg in der 93. Minute dieses entscheidende 3:2. Da war er ja kurzzeitig, also da war ja Ried schon mit 10 Punkte weg in der Tabelle und da macht er in der 93. Minute dieses wichtige Tor, vielleicht auch die Initialzündung für Austria Klagenfurt, dass man da jetzt etwas mehr Selbstvertrauen auch wieder tankt, auch wenn man sich die Partien danach sehr schwer getan hat, aber man holt eben auch die Punkte und irgendwann muss ja das Selbstvertrauen auch wieder da sein. Aber vier direkt verwandelte Freistöße in einer Saison, das ist schon richtig stark, wenn man bedenkt, dass wir auch Spieltag Nummer 22 momentan haben.
Richtig. Da kommt schon noch einer dazu, oder? Mindestens.
Mindestens, glaube ich auch. Also erinnert manchmal so ein wenig an Zoki Barisic. Auch der ja immer wieder gut gewesen für Freistoßtore. Und das muss natürlich auch bei den anderen Teams langsam aber sicher ankommen. Rund um den Strafraum eher die Füße weglassen und vielleicht mal einen Abschluss kassieren. Denn wenn Okan Aydın antritt, dann kracht's und scheppert's.
Doch, das ist spannend. Wenn du an Freistoßtore denkst, denkst du als allererstes an Zoki Barisic?
Als allererstes würde ich natürlich an Lionel Messi denken, aber ich wollte es heute mal, ich wollte den Namen Lionel Messi also nicht mal vermeiden, aber wir können gerne über Lionel Messi sprechen.
Ist ja okay, also ich hätte ja da eher so, weiß ich, an Juninho gedacht Sinisa Mihajlovic zum Beispiel, wenn ich an Freistoßschützen denke.
Ja, aber ich meine, ich wollte natürlich diesen österreichischen Bezug haben. Und
Messi ist natürlich also auch der okay.
Also wenn du in Österreich an Freistoßschützen denkst, an wen denkst du dann? Also ich denke als erstes war komplett an Zoran Barisic. Es ist ja keinen österreichischen Fußballer in der Bundesliga gegeben, okay, bessere Freistöße getreten hat.
Ich denke nach dem Wochenende jetzt vor allem natürlich an Kirill Despodov.
Ja, okay, macht er eben mal halt zwei,
sehr, sehr
super.
Präsent, ja.
Aber über Jahre hinweg Zoki Barisic, egal bei Rapid, bei Tirol, der hat einfach alle reingehämmert.
Ja, stimmt. Ich meine, es hat ein paar ganz, ganz okay gegeben. Also es hat auch... Alex Grünwald zum Beispiel finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Freistoßschütze.
Und wir vergessen jetzt ja natürlich einen, aber Vollgas. Also natürlich die Nummer 1 der Freistöße in Österreich, Antonín Panenka.
Richtig. Ich meine, der ist mehr für Elfer berühmt, aber
stimmt. Ja, aber trotzdem bei Freistößen auch immer unfassbar stark. Also Panenka, Zoki Barisic, das ist für mich die stärksten Freistoßschützen in der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Und
ich glaube, das sollte man noch einmal ernsthafter thematisieren. Vielleicht hat der ein oder andere User auf Facebook eine Meinung dazu. Wäre spannend
Meinung
zu wissen.
Meinung hat dann jeder. Ja, und können wir dann vielleicht bei der nächsten Episode dann auf jeden Fall auch nochmal thematisieren.
Gerne, ja.
Dann, wenn Okan Aydın schon 7 Freistoßtore auf dem Konto hat. Aber nochmal, weil du es ja scheinbar drauf angelegt hast. Lionel Messi, erstes Spiel nach dem Restart, Tor, 2 Assists, Man of the Match. Er macht dort weiter, wo er aufgehört hat. The GOAT ist back in business und wir sind also auch wieder zurück. Die Zwarer-Konferenz, das war Episode Nummer 13, die neue Normalität und die alte Normalität. Wir hören uns alle 2 Wochen und so auch in 14 Tagen, dann am
29.30.
herum. Sagen wir einfach mal zur Sicherheit 30. damit wir safe sind. Aber das war's auf jeden Fall heute von der Zwarer-Konferenz. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Liga 2 bei Lola 1. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur Happy Bet 2. Liga, neu bei Lola 1.